Verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur 13. Ausgabe des Festivals. Heute trotz Sonnenschein nicht draußen. Ich werde Ihnen gleich erklären, weshalb nicht. Die 13 spielt vielleicht ein bisschen mit. Denn es ist kühler, als man sich denkt, wenn man länger sitzt. Und wir wollen eines nicht, dass Sie dann die nächsten zwei Tage vielleicht versäumen wegen dem. Deswegen haben wir gesagt, gehen wir jetzt noch lieber rein, auch wenn es schön ist, morgen wird es wahrscheinlich, beziehungsweise ganz sicher, möglich sein, draußen zu lesen. Unsere Eröffnungslesung. Das Unerwartete macht uns schlauer. Mit Literatur zu arbeiten, ist mitunter schon eine eher unklare Angelegenheit. Eines der Probleme dabei mag wohl sein, dass die Leser und Leserinnen ihren Lesestoff mehr und mehr nach dessen Unterhaltungswert abklopfen, was einerseits durchaus seine Berechtigung hat, andererseits jedoch zunehmend zu einem Verwechseln von Zeitvertreib und Literaturlesen führt. Ja, leicht verfällt man der Behauptung, alles sei Literatur. Gleichzeitig lässt sich dieser Behauptung umgehend auch jene anfügen, dass jeder und jede, die in einer Schule schreiben gelernt haben, Schriftsteller sind. Was naturgemäß eine ebensolch unsinnige Behauptung ist. Denken, sofern es Sinn ergibt, sucht nicht Geradlinigkeit, sondern die eigene Aufrichtigkeit. Aufrichtig ist, wer in sein Herz und den anderen in die Augen sieht, bevor er redet. Thomas Schafferer ist einer jener Schriftsteller, dem es um das Sehen, Hören und Aufzeigen geht. Und es war hoch an der Zeit, ihn auf die Sprachsalzbühne zu holen. Es lohnt sich, sich mit ihm auseinanderzusetzen, sich einzulesen in sein Werk. Und ich darf ein Gedicht zitieren, denn das ein schöner Einstieg ist. Aus der Weite der Ferne gehen wir wieder in den Sinkflug über. Das Tischchen wird nach oben geklappt, der Sitz gerade gestellt. Die Turbulenzen werden stärker, schütteln uns vom Himmel über die Berge hinein in das Tal, in die wohlige Enge der Heimat. Begleitet wird er vom Musiker Wolfgang Peer. Er ist Gründungsmitglied der Global Criner sowie Mitglied von Weihrauch, Zusammenarbeit mit Gerhard Polt und die Freakshow. Außerdem langjähriges Mitglied des Mozart-Ensembles Luzern und unter anderem tätig für das Tiroler Landestheater und das Sinfonieorchester Innsbruck. Wolfgang Peer und Thomas Schafferer. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, lieber Heinz, liebe Magdalena, liebes Sprachsalz-Team. Dankeschön für diese Einladung. Es ist mir eine ganz große Freude, heute hier bei Sprachsalz auftreten zu dürfen. Bevor es nun aber wirklich losgeht mit Literatur, darf ich meinen lieben Künstlerkollegen Wolfgang Peer, der ja auch, wie ich, aus dem Wipptal, also vom Brenner oben stammt, um ein paar Akkordeonklänge bitten, um eben uns auf das Kommende ein bisschen einzustimmen. Ja, danke Wolfgang Peer. Liebe Damen und Herren, ich bin ja, wie Sie vielleicht schon irgendwie bemerkt haben, eigentlich ein sehr, sehr nachdenklicher, ein introvertierter, tiefgründiger Poet und Dichter, und als stiller Dichter denke ich natürlich über die Welt nach und über das Dichtersein, und dass heutzutage, wie Heinz schon gesagt hat, jeder so gerne ein Dichter sein will Und davon handelt nun das erste von heute gesamt 234 Gedichten aus dem stillen poetischen Gedichtband Lyrik Rocks. Und es heißt auch so: Warum will heutzutage jeder ein Dichter sein? Der Kaminkehrer, der abends schreibt, die Hausfrau, die vormittags reimt. Jeder will heutzutage Dichter sein. Warum? Die Taxilenkerin, die nebenher schreibt, der Hoteldirektor, der nachmittags reimt. Jeder will heutzutage Dichter sein. Warum? Bürgermeisterin Bosch, die mittags reimt, der Metzgermeister, der morgens reimt und schreibt. Warum? Und selbst im Fernsehen bei Tirol heute sagt Erhard Berger, dass die Wolken dichter werden. Ja, das war jetzt eben ein Gedicht. Und Gedichte sind ja leider so schnell wie die Lichtgeschwindigkeit. Also viel schneller, als man denken kann, wieder vorbei. Das ist dann die von mir so definierte Gedichtgeschwindigkeit. Und als nächstes folgt ein kurzes Gedicht, ja, das aber leider ob widriger Umstände bzw. immenser Einfälle meinerseits ein wenig zu lang geraten ist und das ich dann in der recht langwierigen Überarbeitungsphase extrem gekürzt und reduziert beschränkt habe auf den Titel, der da heißt: Ein kurzes Gedicht, das aber leider ob widriger Umstände bzw. immenser Einfälle meinerseits ein wenig zu lang geraten ist und das ich in der recht langwierigen Überarbeitungsphase dann extrem gekürzt und reduziert beschränkt habe auf den Titel. Ja. Als Dichter schreibt man, wie gesagt, Gedichte, oft natürlich auch Reimgedichte über die Liebe und über die Romantik, wie zum Beispiel dieses Gedicht mit dem Titel »Romantisches Dichtergerotze«. Die Rosen sind rot, die Veilchen sind blau, mich großen Dichter liebt keine Sau. Oder doch? Weil logischerweise hat man als Dichter nicht nur Feinde, sondern natürlich auch Musen zum Schmusen. Aber nur, wenn man als Dichter natürlich erotische Gedichte liest, wie zum Beispiel dieses hier mit dem prägnanten Titel »Wir haben es getan«. Wir haben es miteinander getan, gedankenlos einander verfallen. Du hast es mit mir getan, stimulierend, eindringlich, liebevoll. Ich habe es mit dir getan, wild, hemmungslos, leidenschaftlich. Eine ganze Nacht lang haben wir es getan. Wir haben miteinander gesprochen. Noch erotischer geht es mit dem nächsten Text weiter. Wenn Kinder im Raum sind, bitte die Ohren zuhalten. Um nicht zu sagen, es ist ein relativ anzüglicher Text. Es folgt nun das Gedicht mit dem Titel »Sexuelle Tabus«. Ich bin kein Südtiroler Bumser. Extrem sexuell. Im Alltag eines Dichters geht es normalerweise schon etwas weniger heiß und wesentlich beschaulicher zu, ruhiger. Und vom Alltag handelt auch der nächste Text. Er heißt auch so: Alltag. Meistens war es langweilig, wenn man als sowjetischer Hund in einem Satelliten namens Sputnik sitzen musste und die Erde zu umkreisen hatte an einem hundsgewöhnlichen Alltag. Zum Alltag gehört natürlich auch der Trott, der Alltagstrott. Da gibt es ein schönes Gedicht von mir dazu, das heißt Trott. Das geht so: Ein einziger Blick in die Dorfdisco genügt. Alles Fox Trott L. In einer Dorfdisco kriege ich die Krise. Apropos Krise, das nächste Gedicht heißt Krieg die Krise. Bitte anschnallen übrigens.
Krieg die Krise.
Ich finde es wirklich ekelhaft, ekelhaft, dass mein Konto immer so,
überzogen reagiert. Apropos Geld und Banken, es folgt jetzt ein Naturgedicht für Bankangestellte, das sich aber leider nur stellenweise reimt und recht kurz geraten ist. Über Felder, über Bäume, über Wälder, über Wiesen. Also, das ist für Bankangestellte. Gleich nachgeschossen ein weiteres Naturgedicht. Ich liebe ja Naturgedichte, Tiergedichte. Ein Naturgedicht für Ornithologinnen und Vogelkundler. Ist auch schnell wieder vorbei, also aufpassen. Ein Naturgedicht für Ornithologinnen und Vogelkundler. Zuerst zwitschern, dann vögeln. Ja. Schnell noch eine Frage an Sie. Wussten Sie eigentlich schon, dass Geisterfahrer total entgegenkommend sind? Ja. Bitte nicht lachen, es geht hier um Literatur. Es folgt noch ein Gedicht zum passenden Thema Autofahren, denn als Dichter fährt man im Alltag viel herum und manchmal auch zum Zahnarzt. Und davon handelt das letzte Gedicht dieses Blocks mit dem Titel Unter der Bohrmaschine. Ich fahre zum Zahnarzt mit dem Bart, dem Zahnarzt, der immer so lieb Grüß Gott sagt, während ich kopfüber festgeschnallt werde unter der Bohrmaschine und sein Magen gurgelt. Dann heißt es einmal Ruhe bewahren und tief einatmen, meint er, während er mir 12 Spritzen in den Gaumen jagt, mein Gesicht betäubt von der Gurgel bis zum Augenlid, dann den Mund ausspülen vor der großen Kunstaktion, schütte mir das Wasser in die Ohren, weil ich die Lippen nicht mehr fühlen kann. Doch dann der große Auftritt. Ein Zahnarzt, wie man weiß, ist Bildhauer. Bildhauer am Menschen, Mikrobildhauer. Schlägt mit Hammer und Meißel Kunstwerke aus brüchigem Zahnstein, sägt und schleift, schafft Blompenwälder, Zahnskelette, die er veredelt, verziert mit Gold oder Silber, Quecksilber. Ein Funkeln an allen Eck- und Backenzähnen, was ich vorerst nicht zu würdigen weiß, wenn ich aus der Fledermaus-Schlafposition in die harte, benommene Realität torkle, um fluchtartig den sterilen Raum der Misshandlung, das Zahnarztatelier zu verlassen, um mit Schaudern feststellen zu müssen, dass mich in 2 Wochen der bärtige Künstler wieder mit einer großartig choreografierten Performance quälen darf. Danke, Wolfgang. Ich weiß ja nicht, ob Sie das schon wissen. Ich bin ja nicht nur als nachdenklicher Dichter, sondern auch als Multimedia-Konzept- und Allround-Künstler tätig und auch seit 18 Jahren als Verleger, Kreativkopf, Herausgeber der Tiroler Literaturzeitschrift Cognac und Biskotten. Und Cognac und Biskotten, wer das noch nie gehört hat, Cognac und Biskotten unterscheidet sich allerdings sehr von konventionellen Literaturzeitschriften, da eben von Ausgabe zu Ausgabe einerseits ihr Überthema geändert wird, andererseits dazu passend auch ihr Format, also das Trägermedium, auf dem eben die Texte zu lesen sind. Und darüber hinaus gibt es dann immer einen Präsentationsort, der auf das Ganze abgestimmt ist. Das ist ein Gesamtkunstwerk, das wir da seit 18 Jahren kreieren. Ich darf Ihnen daher nun ein paar Beispiele für diese Konzeptarbeit von Cognac und Biskotten ganz kurz präsentieren, falls Sie noch nie so eine vielfältige Literaturzeitschrift gesehen haben. Also da hat's einmal, es hat die Nummer 17 beispielsweise gegeben als literarisches Fußball-Sammelalbum zum Thema Fußball, wurde präsentiert im Fußballstadion mit einem Spiel zwischen Literaten und Sportlern. Es hat gegeben ein literarisches Plastiksackerl zum Thema Dekadenz und Askese, wurde präsentiert in einem Supermarkt. Es hat gegeben eine literarische Schallplatte zum Thema Musik, wurde präsentiert in einem Musikclub. Das ist mein Respekt gegenüber der Literatur. Das hinunterwerfen. Es hat gegeben eine Postkartenedition mit ganz schönen Einzelpostkarten drin zum Thema Kontaktaufnahmen, wurde präsentiert in der Innsbrucker Hauptpost. Da gibt es zum Beispiel den Text, weil Cognac und Biskotten ist natürlich auch eine Plattform für unsere eigenen Texte, hat es einen schönen Text gegeben von mir, der hat geheißen: Die Potenzialanalyse ergab, ich bin nicht groß, ich bin nicht klein, ich bin ein Durchschnittsschwein. Ja, etwas pessimistisch auch, aber ja. Was war dann noch? Dann hat es gegeben ein literarisches Tischtuch zum Thema Kaffeehausliteratur. Wurde präsentiert natürlich in einem Kaffeehaus. Das schaut so aus. So. Es hat gegeben eine literarische Straßenbahn, die ist durch Innsbruck gefahren, ein halbes Jahr lang. Thema war Haltestellen und Lebensläufe, Lesungen in der Straßenbahn, in der Remise. Das ist alles gegeben. Was hat es noch gegeben? Daraufhin haben wir uns natürlich überlegt, was können wir jetzt, wie können wir die Straßenbahn noch toppen? Dann haben wir das literarische Aufputschmittel gemacht. Wurde präsentiert in einem Ärztehaus. Die Texte sind auf diesem Beipackzettel drauf. Ist etwas schwierig zu lesen. Das Thema war Trägheit. Dann hat es eine literarische Demonstration gegeben. Das Thema war Protest. Da sind wir durch Innsbruck gegangen. Das war dann die Ausgabe. Wir haben gelesen, da ist zum Beispiel Franz Zobel. Haben wir demonstriert, unsere Texte gelesen. Das war die Ausgabe. Was hat es noch gegeben? Eine Konservendose zum Thema Endzeitstimmung. Was ist da drin in der Konservendose? Ein Fläschchen Cognac zum Wärmen. Ein Strohhalm zum Festhalten. Und eine Schriftrolle mit den Texten für diese Endzeit. Das Ganze wurde präsentiert im größten Luftschutzstollen in Innsbruck. Was hat es noch gegeben zum Thema Kindheit? Kindheit, einen literarischen Papierflieger, wurde präsentiert in einem Kindergarten. Thema Inspiration. Ein Ort der Inspiration ist natürlich die Toilette. Das ist das literarische Klotürenplakat. Das haben wir präsentiert in einem Umspannwerk, also dort, wo die Funken fliegen. Oder beispielsweise zum Thema Kleingram. Ein Lineal mit Texten drauf, wurde präsentiert in einem Spielzeuggeschäft. Ja, jetzt kommen wir zur allerletzten Ausgabe, die erschienen ist. Das ist der literarische Bierbecher. Da sind kurze Texte darauf und das Ganze haben wir zum Thema Festival, Dankeschön, zum Thema Festival herausgegeben. Die Vorgabe war, 90 Zeichentexte zu liefern und das Ganze haben wir präsentiert bei Wiesenrock in Wattens, einem Festival mit ungefähr 1200 Leuten und wir haben dort zwischen den Konzerten gelesen und unsere Texte sozusagen verlängert. Und Sie hören jetzt wiederum meinen Text von dieser Ausgabe, Ausgabe Nummer 38 und der Text heißt Festival.
Redet! Ja, redet! Redet nur! Redet! Ja, redet! Redet nur! Sprecht über dies und über das. Sprecht miteinander. Redet! Ja, redet! In den Klängen treibend, lebendig sein. Und hebt die Becher auf die Leichtigkeit. Hebt die Becher auf das Schweben. feiert mit mir das festivalisch reine, echte Dasein in dieser nicht nur inszenierten, kannibalischen Krisendunkelheit. Dunkelheit. Noir. Noir. Die Nacht, das berauschende Beben. Desir. Desir. Schluck für Schluck atmen wir das gute Leben. Schlängelt eure Zungen in die Kehlen, Seelen der wärmend roten Herzlichkeit, in die Umarmung der flüchtigen, flutenden Momente, in die funkelnde Magie der Augenblicke. Lasst uns treiben, uns verlieren in glühend heißen, sprudelnd frischen, echten Sommernächten.
Dankeschön. Danke, Wolfgang Bär. Es geht weiter mit dem dritten Block von mir, und zwar habe ich ja ganz private, höchst private Gründe, aus ganz privaten Gründen eigentlich eine große Herzverbundenheit zu Luxemburg, diesem kleinen, aber feinen Land, und daraus ist im Laufe der Zeit eine ganz schöne Textsammlung entstanden, die nun einerseits im letzten Oktober in Luxemburg in Form des Gedichtbandes Differdange liegt am Meer erschienen ist und ergänzend im heurigen November in Form des lyrischen Romans Jenseits von Luxemburg eben auch in Luxemburg erscheinen wird. Heute werde ich aus beiden Büchern lesen, und das eben, obwohl das zweite Buch erst im November erscheinen wird, aber Sprachsalz sei Dank, das ist jetzt hier heute möglich. Beide Bücher ergänzen sich gegenseitig, denn auf der einen Seite wird eine Liebesgeschichte erzählt, nicht nur zwischen einer Frau aus Luxemburg und einem Mann aus Tirol. Und auf der anderen Seite wird eben ein Land erkundet, und zwar von der, wie man weiß, von der Fläche her und von den EinwohnerInnen her ist es ja kleiner als Tirol, aber eben sehr, sehr multikulturell geprägt. Eine Besonderheit dort ist auch, um das kurz dazu zu sagen, dass eben drei Sprachen gesprochen werden. Einerseits das Luxemburgische, das ja eine moselfränkische Sprachvarietät des Westmitteldeutschen ist. Und andererseits natürlich wird auch Deutsch und Französisch dort gesprochen. Und dies merkt man dann auch an der dreisprachigen Ortsnamensgebung. Das sage ich Ihnen jetzt deshalb, weil es dann später wiederkommt in meinen Texten. Luxemburg, wie Sie wissen, ist Sitz der EU, Europäischer Gerichtshof, Europäischer Rechnungshof und eben auch ein Finanzplatz. Das fällt einem zuallererst ein. Es gibt aber auch ganz andere, schönere, weniger glatte Seiten an Luxemburg, am Großherzogtum. Und diese Seiten habe ich versucht, in meinen Büchern auch zu beschreiben. Es beginnt das Ganze aber mit einer Liebesgeschichte. Frau in Netzstrümpfen, 28. April, Vernissage in der Goethestraße, Kunst, Literatur, Gangart. In einem Gang einer Wohngemeinschaft Nägel in die Wände schlagen, in einer pestschwarzen, einer beschissenen Zeit mich aus dem Fenster lehnen, ohne Rücksicht auf Verluste malen, dichten, fließen lassen, Bilder hängen, Worte sprechen, trinken, lachen, ausprobieren, kennenlernen, mit einer Frau in groben Netzstrümpfen sprechen, sich prächtig unterhalten, aus dem Nichts, vom einen in den anderen Moment sich seelenverwandt und wohlfühlen mit jener Frau in Netzstrümpfen. Wieder Liebe. Und da wurden plötzlich wieder Küsse erweckt aus der Datenlosigkeit in die duftend zarte Münderrunde der Stadt im Land. Und da ist plötzlich wieder die Liebe aufgetaucht, aus der Vergessenheit in die wärmend weiche Frühlingsluft der Stadt im Land. Und da wurde plötzlich wieder die Umarmung geboren, aus der Einsamkeit in die strahlend glückliche Geborgenheit der Stadt im Land.
Waschechte. Wie eine waschechte Tirolerin sprichst du eine Sprache, die für dich im Grunde einer fremden Welt entspringt. Eine Sprache, die du dir einverleiben konntest, obwohl du aus dem Norden in den Süden, vom Hügelland Luxemburgs in die Berge Tirols, vom einen ins andere gewechselt bist. Von dort, wo du als waschechte Luxemburgerin eine Sprache gesprochen hast, die im Grunde deiner Welt vollkommen entsprungen war. Eine Sprache, die du von Anbeginn gesprochen hast, die du aber heute nur noch in Telefonaten mit deinen Liebsten und Bekannten verwendest, nur mehr in jenen Momenten, in denen du nicht deine andere, deine zweite, erste Sprache aus deinem Denken über deine Stimmbänder fließen lässt. Und weiß noch nicht viel von dir und weiß noch kaum etwas von deinem Land und weiß noch nichts von Differdange und weiß noch nichts von Differdingen. Und selbst Differdeng ist noch ein Fremdwort, ist noch ein Fremdort für mich. Auch wenn ich sagen muss, dass... Wie lange, warum ist der Weg so, die Strecke, die Entfernung so und die Möglichkeit so, dass wir und wieso kann es nicht? Wohingegen es auch, wenngleich es aber, und deshalb nehme ich es in Kauf, dass... Wobei ich es schon lieber hätte, dass wir, denn dann wäre wohl alles etwas und nicht so, auch nicht so. Und so hat alles seine Vorteile und Nachteile. Auch wenn ich sagen muss, dass es schon etwas umständlich ist, in München, Mannheim, Koblenz, Trier und Luxemburg-Stadt umsteigen zu müssen, um schlussendlich im Land der Terre Rouge ankommen zu dürfen. Wie lange, warum ist der Weg so, die Strecke, die Entfernung so und die Möglichkeit so, dass wir und wieso kann es nicht? Die Verdange liegt am Meer. Als wir vor unserer Bar sitzen, liegt hinter den Bambusstauden das Meer, windstill, wellenlos, der Place du Marché. Die See, der Sommer taucht in die sternenklare Nacht im Süden des Landes. An den milden Ufern Portugals liegt Differdange am Meer, wie damals im Jura oder frei nach Ingeborg Bachmann. Toi et moi. Habe einen Ort gefunden, an den ich zurückkehren kann, so sein kann, wie ich bin, wo ich durchatmen kann, nach den großen Schlachten, nach den kleinen Scharmützeln, an den Fronten der Alltage, habe einen Ort gefunden, wo ich eintauchen kann, in leichtherziges Schweben, in vertraute Gemeinsamkeiten, wo ich endlich ankommen kann, unbeschwert, sanft und liebevoll landen kann bei dir. Deep Impact. Wir wandern über unberührte Felder und Wiesen, durch unberührte Wälder. Wir wandern durch die unberührte Natur, wie es scheint, und trinken das klare Wasser, das Minnetwasser, das Chlorwasser der Industrieböden. Wir lesen im Faltblatt deiner Heimatstadt von einer sekundären und einer Hauptimpaktzone, auf der Schadstoffe auftreffen, einschlagen wie ein Meteoritenhagel in einer Landschaft, die schon jahrhundertelang aufgerissen, ausgebeutet, zugeschüttet, kontaminiert wurde. Wir sehen die Narben, wir sehen die Schutthalden im Land der toten Erde. Wir erahnen vergrabene Gifte unter den Blattgemüsen. Jene Gemüsesorten, die man ohne dies vermeiden sollte zu essen, zwischen denen die Legehennen scharren, die man Jahr für Jahr austauschen sollte, im Dunstkreis der industriellen Emissionen, kaum 25 Kilometer entfernt von Cattenom, dem drittgrößten Kernkraftwerk Frankreichs, was sich irgendwie anhört wie Karzinom. Großherzlichkeitstum. Das ist das Land, wo du geboren wurdest. Das ist deine Straße, deine Stadt, wo du aufgewachsen bist, wo du dich aufgezogen hast, auf den Schuttplätzen, im Fußballstadion, auf den Hügeln der Eichen- und Haselnusssträucher, im Angesicht der Kühltürme, im Dunstkreis der Schwefeldämpfe, in eiskalten Winterstürmen, in einer nicht immer farblosen, aber trostlosen Häusersuppe, die deine Welt, die deine Jugend beherrschte, in deiner Straße, deiner Stadt. Das ist das Land, aus dem du fortgegangen bist. Jenseits von Luxemburg sind die Probleme vielleicht einfacher zu ertragen. Sind die Menschen vielleicht von einer anderen Natur? Ist das Leben vielleicht besser? Ist die Welt vielleicht glücklicher? Jenseits von Luxemburg ist die Welt auch nicht besser. Ist das Leben auch nicht glücklicher? Sind die Menschen auch nicht einfacher zu ertragen? Sind die Probleme auch von keiner anderen Natur? Übrigens, jenseits von Luxemburg, da fällt mir immer wieder auf, dass ich, egal wo ich hinkomme, egal wo ich mich auf dieser Welt bewege, mysteriöserweise Luxemburgerinnen begegne. Und davon handelt der vorletzte Text oder der drittvorletzte Text dieses Blocks, und der heißt Die Fäden ziehen. Da steige ich gestern ganz unbedarft gerade die Sonnenpyramide von Teotihuacan runter. Was höre ich da? Schwätzende Lützebuja! Egal wohin ich auf dieser Erde kam, irgendwo parkten, fuhren, gingen immer Lützebuja. Egal ob in London, Paris, Rom, Athen, irgendwo begegneten mir immer Lützebuja. Wie kann das sein, wenn es offiziell nur knapp über 500.000 Lützebuja geben soll? Langsam, schön langsam beschleicht mich der Verdacht, dass ich einer Verschwörung auf die Spur gekommen bin und die Lützebuja hinter den Kulissen die Fäden ziehen und schon lange die Herrschaft an sich gerissen haben, nicht nur in Europa. Ja, die Luxemburger, die gibt es natürlich auch in Tirol, auch in einer so schönen Stadt wie Hall, wo auch das nächste Gedicht spielt, das sich aber leider unpassenderweise Freddie Quinn nennt. Freddie Quinn. Schlichter Luxus wärmt uns in jenen Tagen im September. Der Fernseher eines Hotelzimmers, in dem wir erwachen, zeigt Freddie Quinn in der Südsee. Dem Putzfrauenbochen wird ein No entgegengesetzt, um zu ruhen. Am Nachttisch liegt ein Manuskript, von dessen Cover du strahlst. Ein Manuskript mit Worten über dich, über uns, über die Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre, die wir uns schon erliebten, niedergeschrieben in Gedichten, die überarbeitet, verpackt, versandt, mit Bittworten in den Norden getragen, ein nächstes Werk ergeben sollen. Ein Werk, das mir unendlich viel bedeutet, nicht nur in Tagen in einem Hotelzimmer, nach Gesprächen an der Bar, dem Frühstücken am Altstadtplatz, von Hall in Tirol, den Lesungen auf der Terrasse, in den Sälen, in die Seelen, in jenen Tagen im September, in jener guten, wertschätzenden Gesellschaft des Literaturfestivals, die mir irgendwie zur Heimat geworden ist und die der Sprache Salz, Pfeffer und Zucker beimengt. Es ist die Rede von diesem Manuskript jenseits von Luxemburg, das also im November erscheint, endlich in Buchform erscheint und eben das Thema Liebe in all seinen Varianten behandelt, seinen schönen Seiten und weniger schönen Seiten, dieses Thema sich annimmt. Und so auch das finale Gedicht dieses Blocks mit dem Titel Liebe, ein Experiment. Und Liebe kann nicht nur schön sein. Manchmal ist Liebe bitter und schwierig und kompliziert und trotzdem schön. Auch wenn sie tief und hitzevollster Natur ist, ist Liebe ein Experiment. Ist Liebe wie die Welt, weich und zart und hart und verplant und beschränkt. Und trotz allem ist sie immer noch die Freiheit und die Erfüllung. Auch wenn Liebe nicht immer romantisch ist, ist in ihr Sehnsucht zu finden und Freude und Rastlosigkeit, weil Liebe ist unberechenbar und groß und unbeschreiblich und unfair. Denn eigentlich ist Liebe alles. Liebe ist gar alles.
Es folgt nun noch ein kleiner letzter Teil, und zwar eigentlich die Weltpremiere des heutigen Tages. Ich werde aus dem niegelnagelneuen Buch 500 Polaroids einer Reise durch Europa lesen. Das ist quasi ein Monumentalwerk. Es sind 500 Polaroids, also 500 Gedichte enthalten. Ich habe über 20 Jahre daran gearbeitet und ungefähr 23 europäische Staaten bereist, um daran zu schreiben. Es ist eine Ode und poetische Liebeserklärung an das Reisen und auch an die Sehnsucht nach der Erkundung der Welt. Es beinhaltet Ausbrüche aus dem Alltag und Aufbrüche in ferne Welten, in fremde oder eben auch schon vertraute Regionen Europas. Und wenn Sie bei der Buchpräsentation, bei der offiziellen großen Buchpräsentation auch dabei sein möchten, dann darf ich Sie ganz herzlich einladen, am 29. Oktober in das Grand Hotel Europa in Innsbruck zu kommen, wo wir dieses Buch präsentieren mit einer schönen Band im Hintergrund und einem netten, liebenswerten Mitlesenden an meiner Seite. Es ist Peter Brucker. Wer ihn nicht kennt, er ist der Sänger von Sportfreunde Stiller. Und wir werden dort gemeinsam dieses Reisewerk zelebrieren. Jetzt darf ich Sie ganz kurz mitnehmen auf 10 kleine Stationen aus diesem Buch durch Europa, und wir beginnen in Tirol. Das erste Gedicht trägt den Titel Welt hinter dem Berg. Bei Nacht und Nebel mich aus dem Staub der geliebten und manchmal verseuchten, selten verfluchten eigenen in jene andere Welt hinter dem Berg aufmachen, wo mir die Sonne und mit der Zeit und der Zeit und der Zeit mir auch ein Licht aufgehen soll, im Exil der Gedanken, am Abgrund der gegenwärtigen Warte, warten, weitergehen und warten, immer wieder warten, immer wieder weitergehen. Denn jedes Fortschreiten von dem, was war, von dort, wo alles begann,
ist ein Fortschritt hinaus aus dem Anfang, hinaus in das Leben. Aus dem Vertrauten in das Ungewisse, in die Ferne. Dorthin, wo Ferne nicht immer Ferne heißt. Dorthin, wo sich alles nur um Fortgehen und Bleiben, um Annäherung und Entfernung dreht. Dorthin fortschreiten, fort von einer Welt inmitten der Berge, wo die Liebe, das Leben und all das Gute mir eine Heimat geschenkt haben. Frankreich, Camargue. 84 fliegende rosarote Flamingos, 963 Billionen winterweiße Salzkörner, 12 Flamenco-tanzende Fliegen, 45 mampfende, korpulente Stiere, eine Eule, 6 ausgeschlachtete Wohnwägen, 17 wassertretende Enten, 605 getarnte, fernglashaltende Ornithologen, eine Ratte, 338 böse schauende Möwen, 19 weißgetünchte Pferde, 5 spindeldürre Reiher, 117.840 schwingende Schilfhalme, 2 am Rücken liegende Krebse, 7 hüpfende schwarz-weiße Elstern, 543 Millionen graubraune Grasbüschel, 1 Esel, 3 segelnde Falken, 407 Billiarden meerbildende Wassertropfen, eine Mücke im Wagen und wir zwei daneben im Straßengraben. Ungarn, Balaton, im Fließen der Zeit, sich nur mehr treiben lassen und die größten Anstrengungen bereits hinter sich gebracht haben, frei werden, Zwänge vergessen und endlich wieder untertauchen im ruhevollen Fließen der Zeit, ohne schwerwiegende und unlösbare Aufgaben, in das alles gut sein lassende gleiten, um sich in ein leichtes Wesen zu verwandeln und müßiggängerisch zu segeln, leichtfüßig zu schreiten durch geografische oder träumerische Weiten, ziellos glücklich und nichts anderes benötigen, nichts anderes, um sich wieder zu finden im Fließen der Zeit. Finnland, im Höllenschlund von Helsinki, gelandet in der finsteren, brachialen Teufelswerkstatt im Paradies des Heavy Metal, wird mir am Eingang eine Blume auf den Unterarm gestempelt. An der Bar wird jedes einzelne Bier von Schwermetallern mit ihrer Kreditkarte bezahlt. Statt aus Bechern, die der Sicherheit dienen könnten, wird aus schweren Gläsern getrunken, von denen der grimmige Karhu-Bier-Bär lautlos brüllt, während ich pechschwarzen, teerig stinkenden Salmiakki, Koskenkorva nippe und dem wilden Hätgebänge, dem plakativen Leder-Tattoo-Piercing-Härtegepose, dem humoresk-grotesken Luftgitarrenwürgen beiwohne, in den schicki-micki-nobel-hobel-eleganten, von Designern entworfenen Metal-Clubs, wo nur die Klowände ein bisschen zerkratzt und mit Sprüchen verziert sind, wo einer von der Bühne kreischt wie der Teufel, nämlich wie am eigenen Spieß brutzelnd, jener Satansbraten und seine langhaarigen Dämonen, die Brumpf, die grunzen, obwohl dahinter eigentlich auch nur ängstliche Kinder stecken, die beachtet werden möchten. Deutschland. Mittwoch in Bayern. Gänseblümchen sprießen, Bachstelzen flanieren über Wiesen, Kinderwegen rollen über Schotter. Italienische Schülergruppen haben heute ihren Spaß, beißen in ein Stück Marmorkuchen. Ein alter Mann schiebt Blumenerde auf seinem Gehwagen nach Hause. Die weiß-blaue bayerische Fahne weht in der Einfamilienhäuschen-Idylle neben Wachtürmen und Stacheldraht. In der Hand einen wärmenden Becher Kaffee spaziere ich im Abendsonnenschein durch die Straße der SS, die heute der KZ-Opfer gedenkt. Eine Bisamratte schwimmt im Bach. Einstmals ein Förderband zur Hölle war das Gleis, das heute ein Radweg ist, in den scheinbar heilen Alltagsstraßen von Dachau, wo heutzutage an jeder Ecke Zahngold angekauft wird und kaum jemand daran Anstoß nimmt. Spanien, Barcelona, Polaroids einer Reise. Wie nette Zufallsbekanntschaften schlänzen sich Schnappschüsse, Wortfragmente, Gedankensplitter, Anekdoten und Polaroids einer Reise in mein Wohnzimmer, mein Gedankenzimmer, schleichen sich auf Fresszettel in Notizhefte oder elektronische Geräte und nun endlich auch eindrücklich, ausdrücklich, schwarz auf weiß in dieses Buch. Es kommt jetzt noch ein allerletztes Gedicht, das ich gemeinsam mit Wolfgang Baer zelebrieren möchte. Und zwar ist dieses Gedicht auch in Frankreich entstanden. Und es bildet den Abschluss des heutigen Lesemarathons. Bin mein lyrisches Ich. In all den Zeilen dieser vollkommen autobiografischen Erlebnisse und Eindrücke, dieser Reisen durch die Landstriche des europäischen Kontinents, bin ich mein lyrisches Ich. In all den Sätzen dieser vollkommen humorlosen Formulierungen und Festhaltungen, die niemanden berühren, interessieren, die jeden kalt lassen, bin ich mein lyrisches Ich. In all den Gedichten dieser talentfreien Möchtegern-Kunstwerke und herzlosen Hirnwichsereien, die eigentlich nur Fingerübungen sind für das Kommende, bin ich mein lyrisches Ich. Dankeschön.